Mit der Erhebung der Hildegard zur Kirchenlehrerin wird ja auch ganz besonders ihr theologischer Wert gewürdigt. Was würden Sie sagen, was sind denn so die Haupterrungenschaften der Hildegard in der Theologie?
Man muss zunächst einmal sehen, dass ihre Theologie natürlich auch dem Denkstil ihrer Zeit entspricht. Das ist nicht nur die kühle Schlussfolgerung, sondern da spielen tiefe Bilder, Symbole eine sehr große Rolle. Da gibt es immer wieder die Öffnung auch zu den anderen Wissensgebieten der Zeit, ob das die Medizin ist, ob das dann auch die Kenntnis von Edelsteinen, von Fischen und von allen möglichen Dingen ist, nicht? Also es ist auf der einen Seite eine sehr verinnerlichte Theologie, aber keineswegs weltflüchtig, sondern sie hat immer auch einen ganz konkreten Bezug zur lebendigen, also Schöpfung. Was mir besonders wichtig zu sein scheint, auch für unsere Zeit, der Mensch steht in einer unglaublichen Weise eigentlich in der Mitte der Schöpfung. Trotzdem sieht man eben auch dann in der Einordnung in das Ganze seine Größe und seine Gefährdung, dass er diese Schöpfung, wo er durchaus eben kreativ sein soll und wo er die Welt durchdringen soll mit neuen Erkenntnissen, auf der anderen Seite eben auch Sorge hat, dass er diese Schöpfung missbraucht für seine eigenen Zwecke, allein sich selbst viel zu viel in die Mitte also setzt. Und diese Ausgewogenheit, das ist, glaube ich, etwas, was für uns ganz wichtig ist und was letzten Endes der Theologie auch irgendwo dann auch dann fehlt. Und insofern gibt es schon auch das, was der Papst auch vor einiger Zeit in seinen Meditationen über die heilige Hildegard im September 2010 gesagt hat, dass es nämlich durchaus eine fraulich-weibliche Komponente also gibt in der Theologie, die wir eigentlich heute wiederentdecken. Also müssen nicht nur in der feministischen Theologie, sondern in anderen Spielarten einer besonderen Sensibilität eben auch für Themen und Themen auch verschieden angegangen werden. Also von ihr, und dass man in diese weitere Welt von Rationalität, dass da vieles eingeht, was heute eher nicht so sehr einen Platz hat. Da ist die Kunst, da ist die Musik, da ist das Bild, da ist alles zugleich in der Nähe und, wie sie immer wieder sagt, in einer wunderbaren Symphonie, in einer wunderbaren Sinfonie.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben sich ja die Türen erst richtig geöffnet, der theologischen Fakultäten, auch für Frauen. Was bedeutet das in diesem Kontext, dass Hildegard nun zur Kirchenlehrerin erhoben wird? Ist das eine Botschaft auch an die Kirche und an die theologischen Fakultäten?
Ohne jede Frage. Da ist natürlich je nach Land viel geschehen. Als ich mein Theologiestudium anfing, 1956, waren wir in einem großen Hörsaal von 300 oder 400 Studierenden, waren vielleicht 10 bis 15 Frauen. Heute haben wir in den allermeisten theologischen Fakultäten mindestens eine Professorin oder auch mehrere, die auch die Priester unterrichten und so fort. Das ist doch ein ganz erheblicher Wandel in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Das wird auch weitergehen, da bin ich fest überzeugt. Und die Botschaft ist natürlich auch darin zu sehen, dass man im Bereich der Kirche und der Theologie nicht einfach nur das, was eine Zeit jetzt im Augenblick denkt, was in verschiedenen Spielarten des Feminismus etwa zu Worte sich meldete, sieht, sondern eben auch eine lange verborgene, gar nicht mehr gekannte Tradition. Hildegard wird von profanen Historikern als die glücklichste Frau des Mittelalters bezeichnet. Und da fällt uns manches dann auf und ab heute, was wir eigentlich vielleicht aus unserem Gedächtnis vergessen haben. Und insofern glaube ich, ihre Zeit steht noch bevor. Allerdings ist das eine schwierige Aufgabe. Man kann die Dinge von damals nicht einfach nur glatt übernehmen, eins zu eins umsetzen. Man muss es schon auch für die heutige Mentalität aufbereiten, ohne sie zu verfälschen. Das ist uns bisher noch nicht so richtig gelungen. Das ist die Aufgabe der kommenden Zeit, damit wir uns jetzt nicht falsch ausruhen, nach der Erhebung zur Kirchenlehre. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an.
Sie haben in Ihrem Vortrag davon gesprochen, der Papst sei mutig bei dieser Entscheidung. Warum mutig?
Es war ja schon vor 30 Jahren eine starke Tendenz, die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin zu erheben. Als ich Vorsitzender der Bischofskonferenz wurde, habe ich dieses Erbe eigentlich übernommen. Aber ich musste auch bald erkennen, dass es eine solche Überwucherung mit sekundären Themen gab und mit also auch problematischen Erwartungen, die Esoterik, die Hildegard, Medizin, ja auch die Farbe Grün und vieles andere, dass ich also sehen musste, wir haben nicht genügend eigene Standfestigkeit, um die zentralen Themen in Vordergrund zu stellen und von da aus auch die Ausstrahlung in andere Bereiche hinein, Edelsteine und ihre Bedeutung und vieles andere. Und dann ist also diese Suche damals, sie zur Kirchenlehre zu erheben, auch deshalb geplatzt, weil ich auf der einen Seite erkennen musste, in der Kirche gelten Spielregeln der Erhebung zur Kirchenlehrerin, die eine formelle Heiligsprechung voraussetzen. Das war bei ihr nicht der Fall. Auf der anderen Seite musste ich gerade als Bischof von Mainz auch mit aller Klarheit sagen, ich kann den Menschen, die die heilige Hildegard verehren, heute nicht einfach zumuten, dass sie erst heilig gesprochen werden muss. Und dann waren aber gerade auch hier in Rom Leute, die also meinen, da muss eben ein formeller Heiligsprechungsprozess durchgeführt werden, wie in jedem anderen Fall. Und da hat, glaube ich, der Papst eine weise Entscheidung getroffen mit dem Dekret vom 10. Mai dieses Jahres, in dem er gesagt, die heilige Hildegard ist faktisch heilig, ohne Prozess, ohne alles, und das gilt für die ganze Weltkirche. Und dadurch war das Tor offen, um dann 3 Wochen später, am 27. Mai, zu sagen, jetzt wird sie auch Kirchenlehrerin am 7. Oktober. Und das war ein kluger Schachzug.
Hat die, ich sag mal, Galerie der Heiligen mit der Hildegard jetzt ein neues Gesicht bekommen? Was für ein Typus von Heiliger ist sie denn?
Sie ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, man muss ehrlich sein und sagen, vieles an ihr und von ihr ist nicht ohne weiteres in die Kategorie einer Volksheiligen einzuordnen. Dafür ist es zu differenziert und so weiter, setzt zu viel voraus. Das ist auch die Gefahr, dass man dann sekundäre Aspekte zu sehr in eine Mitte rückt. Aber ich glaube, dass sie mit den anderen Frauen, die Kirchenlehrerinnen geworden sind, die ja je in ihrem Land eine riesige Bedeutung also haben, ob Teresa von Avila oder Katharina von Siena oder Therese von Lisieux, zum Teil Nationalpatrone, zum Teil auch große literarische Gestalten in der Geschichte des Landes, da kann sie sozusagen, also denke ich mir, mithalten. Und es ist ja nicht uninteressant, dass gerade etwa ein Fach wie die Philosophie, die vor Jahrzehnten überhaupt keine Notiz nahm von einer heiligen Hildegard von Bingen, jetzt in großen zusammenfassenden Lehrbüchern ihr ein eigenes kleines Kapitel widmen. Das wäre nicht denkbar gewesen vor 20, 30 Jahren. Und insofern glaube ich, dass sich auch der Begriff der Heiligen mit ihr und mit solchen Frauen wandelt. Da darf man nicht nur auf, wie soll ich mal sagen, eine fromme Betschwester schauen, sondern da muss man auch mal schauen, was Frauen damals natürlich zum Teil weitgehend aus adligen Familien einen Zugang zur Bildung ihrer Zeit hatten, von dem wir eigentlich erst seit einiger Zeit etwas wissen. Und dass damit auch eine neue Gestalt einer Synthese von Heiligkeit und Spiritualität, Theologie und Weltoffenheit möglich ist und das eben aufgrund einer unglaublich tiefen und so reich begabten Weiblichkeit, Fraulichkeit.
Letzte Frage, Eminenz. Meinen Sie, die Hildegard wird das nächste Jahrhundert auch noch beschäftigen? Sie haben sie ja dargestellt als auch irgendwie so eine rätselhafte Figur, die sich uns auch nicht ganz erschließt. Ist da noch was drin?
Ja, gerade deshalb ist da was drin, weil das reizt natürlich, also sie besser zu verstehen. Wir haben ja jetzt, dank der immensen Arbeit der letzten Jahrzehnte, eine fantastische, gute Situation mit britisch edierten Texten. Auch jetzt machen die Schwestern in Aibingen in den letzten Monaten eine fantastische, sehr erschwingliche, achtbändige Studienausgabe der wichtigsten Texte in einer sehr verlässlichen Ausgabe. Ich denke, das gibt eine große Verbreiterung des Ausgangs von Forschungen auch in andere Wissenschaften noch also hinein. Da wird man manches noch neu entdecken. Es wird wahrscheinlich sein, wie es bisher auch über die Jahrhunderte war. Es gibt ein Auf und Ab. Das 19. Jahrhundert war sehr dürftig, aber das 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte gut vorbereitet durch manche Ordensschwestern in Aibingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da ist ja geradezu eine Explosion jetzt an Studien möglich. Und ich bin überzeugt, dass der Hildegard-Kongress im Februar, März im kommenden Jahr schon einiges aufzeigen wird. Vorläufig ist noch viel historische Aufarbeitung nötig und Gott sei Dank auch, dass sich viele Leute drum kümmern. Besonders auch Frauen, nicht nur innerhalb der Orden, sondern auch an Universitäten in Harvard, in den USA und überall ist das fantastisch, was da gearbeitet wird. Nicht? Und da glaube ich, dass das Interesse dann irgendwo auch dann stärker die systematische Theologie, die Dogmatik, Spiritualität erfasst und dass man dann, was historisch erarbeitet worden ist, auch fruchtbar macht. Über das hinaus, was uns jetzt unmittelbar einfällt.